5, 4, 3, 2, 1, 0.
Mission out of control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher.
Es ist soweit. Und ich weiß schon jetzt, dass mir Dirk mein Gag hier wieder versauen wird. Wir haben nämlich Jubiläum und ich schiebe die große 3 hier rein. 3.
Du schiebst hier gar nichts rein.
Du raubst uns die Illusion. Folge 30 von Mission Out of Control. Wir haben Jubiläum, Dirk.
Ist das so? 30? Ist das ein Grund zum Feiern?
Finde ich schon. Was schenkst du mir?
Oh, vielleicht mal eine andere Brille.
Ich habe überhaupt keine Brille auf, aber ist okay.
Nee, aber sie klemmt bei dir im Hoodie und ich glaube mal, wie wäre es mit grün?
Ich habe auch eine grüne Brille, die habe ich noch nie angezogen. Ich finde, im Moment habe ich eine blaue Brille und ich finde die sehr schön.
Die finde ich auch sehr apart, muss ich sagen, ja.
Ich habe auch sogar eine leuchtend grüne, also eine richtige neongrüne Brille.
Wollen wir nicht mal anfangen? Ich meine, das kannst du mir dann nach dem Podcast dann jetzt zeigen, was du an Brillen hast. Zeigst du mir deine Brillensammlung?
Bevor das noch intimer wird, kommen wir tatsächlich zu Mission Out of Control, Folge 30. Wirklich ein Jubiläum. Wir sind Dirk Freudenthal
und Holger Trocher.
Ja, und wir haben heute einen Gast, eine Frau, die war unter anderem Pastorin in Russland. Das stelle ich mir nicht so einfach vor, oder?
Ja, ich glaube, die Geschichte kenne ich ein bisschen, aber sie wird, glaube ich, noch viel besser erzählen können, was sie dort erlebt hat und wie sie das empfunden hat, als Pastorin in Russland zu arbeiten und zu leben.
Na, und ich wollte einfach mal wissen, was die Leute so denken, wie sich das so als Pastorin in Russland liebt und darstellt.
Jetzt bist du dran.
Virian Kalt, Pastorin in Russland. Sicherlich. Ich glaube, das ist auch immer noch sehr männlich orientiert dort und Frauen haben es da mit Sicherheit auch noch schwerer wie auf sonstigen Kontinenten.
Kann ich mir gar nicht so gut vorstellen, weil ich, man hört ja auch gar nicht mehr so viel darüber, wie das Leben in Russland eigentlich ist. So, deswegen stelle ich es mir momentan sehr fern vor oder es ist sehr fern. So.
Ich stelle mir erstmal jede Arbeit in Russland gerade schwierig vor. Pastorinnen, ich glaube, ich stelle mir Russland als ziemliches Macho-Land vor. Insofern haben Pastorinnen es wahrscheinlich nicht so leicht.
Kritisch, kreativ.
Ich habe 6 Monate vollzeitig durchgelernt.
Weil in Honduras die Situation von den Frauen sehr, sehr schrecklich ist.
Unser Interviewpartner.
Das Land ist echt schön.
Mission bedeutet ein Auftrag.
Ja, ein bisschen schwer stellen sich das die Leute vor, Pastorin in Russland zu sein. Ich mir ehrlich gesagt auch. Fragen wir doch mal nach. Bei Stefanie Stevie Fendler war richtig gesagt, ne? Stevie nennst du dich?
Auf jeden Fall, sehr gerne.
Du warst schon mal Pastorin in Russland, ha?
Ja, für 11 Jahre war ich dorthin mit meiner Familie entsandt, beziehungsweise wir sind ausgereist zu dritt mit einem neugeborenen Sohn und zurückgekommen sind wir zu 5 mit noch 2 weiteren Kindern.
Wo warst du da genau?
Wir haben das erste Jahr 2000 Sprache und Kultur kennengelernt in Krasnojarsk in Zentralsibirien. Nach dem ersten Jahr sind wir weitergezogen in den Süden Richtung Mongolei, so ungefähr auf der Höhe von Indien. Und waren dort in Abakan, haben dort eine Gemeinde gegründet und die umliegenden 10 Dorfgemeinden im Umkreis von 400 Kilometern ungefähr mitbegleitet. Und dann sind wir auf Wunsch der dortigen Kirchenleitung nochmal an einen anderen Ort gewechselt, nach Novosibirsk. Für insgesamt 11 Jahre waren wir dann in Sibirien.
Das sind jetzt alles Orte, wo es eigentlich nicht wirklich Spaß macht zu sein, oder?
Auf jeden Fall macht es das Spaß. Ich kann nicht sagen, wie die Situation jetzt vor Ort ist, weil wir aufgrund der politischen Situation keinen Kontakt haben oder schwer Kontakt haben. Aber damals war es, ja, ich habe es mal so gesagt, erste Liebe, erste Gemeindearbeit nach dem Vikariat. Das war wunderbar mit den Menschen dort. Nicht einfach, aber trotzdem schön.
Ich kann nur sagen, die äußeren Gegebenheiten in Sibirien, ich war da schon öfter, ich habe da öfter schon Filme gedreht und wir haben über einen Bahnbau da gedreht, da waren es minus 35 Grad, es war die ganze Zeit irre windig. Also ich könnte mir nicht vorstellen, da dauerhaft zu leben.
Naja, das ist die Frage, wo du, wenn du permanent dort wohnst, in welcher Entfernung du zum Heizkraftwerk lebst. Also in Krasnojarsk, das erste Jahr war ein starker Winter, strenger Winter. Das heißt, wir haben im Plattenbau über den Jenissei weit entfernt vom Heizkraftwerk gelebt. Da rief irgendwann die Bild-Zeitung bei uns an und fragte, ob wir noch leben. Wir haben uns in unserer kleinen Plattenbauwohnung hauptsächlich auf das Kinderzimmer mit so einem Heizpüster und auf die Küche konzentriert zum Wohnen. Da konnte man den Backofen anstellen, Ofenklappe auf, dann wurde es auch warm.
Nun bestehst du nicht nur aus Russland. Erzähl einfach in drei Sätzen, was du sonst so in deinem Leben tust.
In drei Sätzen. Aktuell bin ich seit einigen Jahren mit einer halben Stelle hier vor Ort in Hermannsburg als Gemeindepastorin tätig. Und das macht mir viel Spaß.
Was tut man da so alles, außer predigen?
Predigen, man trifft Menschen von Geburt an und begleitet sie bis ans Sterbebett und darüber hinaus. Also predigen, taufen, verheiraten, Trauerfeiern, Seelsorge, ins Gespräch kommen, dranbleiben, gucken, wie man mit den Menschen gemeinsam Glauben leben kann. Ganz abwechslungsreich, ganz toll.
Das ist das, was dein Job ausmacht, ne? Mit Menschen wahrscheinlich zusammen sein, Fragen zu stellen.
Das ist auch das, was ich mag. Und sowohl im lokalen Kontext hier, aber auch international zu gucken, wie kommt Gott eigentlich in die Welt? Und ja, jetzt kommen wir ja gerade von Weihnachten her. Wie legt sich eigentlich Gott in unser Leben hinein? Also in die Krippe, in unser Herz. Wie ist er da? Wie ist er da? Das ist spannend.
Immer mehr Leute sagen ja so, Kirche ist irgendwie blöd oder sagen nicht mal Kirche ist blöd, sondern verabschieden sich einfach von der Kirche. Was ist der Weg, um die Leute wieder ein bisschen mehr zu begeistern für Kirche?
Okay, jetzt die Lösung für in zwei Minuten.
Ich dachte, die würdest du spontan auf den Tisch legen.
Ich glaube, es ist ein Weg, unverstellt miteinander zu schauen, wo Gott und wo Spuren Gottes da sind. Wem verdanke ich mein Leben? Wem verdanke ich mich meiner Situation? Und darüber den Horizont für die Erde insgesamt, für Klima, für Schöpfung, für weltweite Kirchen nicht aus dem Blick zu nehmen. Das klingt jetzt total groß. Ich glaube, das macht sich immer an kleinen Dingen, konkreten Dingen fest. Zum Beispiel haben wir jetzt seit einiger Zeit bei uns in der Gemeinde ein Repair-Café eröffnet. Da kann man sagen, was hat das jetzt mit Glaube zu tun? Ich finde, es hat sehr viel mit Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung zu tun. Und es bringt ganz unterschiedliche Menschen an den Tisch. Man kann da sitzen, mit reparieren, Schraubenzieher halten oder anreichen, je nach Begabung. Kaffee trinken, ins Gespräch kommen. Das ist toll.
Das Interview.
Ja, aber ich möchte doch nochmal eine etwas erweiterte Vorstellungsrunde machen. Und zwar ein bisschen in die Vergangenheit schauen. In dein Leben. Wir kennen uns ja nun auch schon 30 Jahre, glaube ich. Und ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie das bei dir angefangen hat, zumindest das Studium am Missionsseminar damals. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt dort zu studieren? Und wie war das für dich als Frau, am Missionsseminar zu studieren?
Also ich komme aus einer nicht kirchlich geprägten Familie. Und habe eigentlich, weil Mittwochabends immer Denver Clan lief, große Langeweile gehabt. Mein Vater war beim Sport, meine Mutter guckte diese Serie und eine Freundin lud mich ein zum Jugendkreis. Und dann habe ich gedacht, alles besser als zu Hause sitzen, ich gehe mit. Und dieser Jugendkreis hatte Kontakt nach Öse, Freizeit- und Begegnungsstätte, die wiederum Kontakt zum ELM hier nach Hermannsburg hatten. Das heißt, nach Jugendfreizeiten haben wir Nachtreffen hier in Hermannsburg gehabt. Und mich hat diese weltweite Verbindung von Christenmenschen damals fasziniert. Naja, und dann kam auch so ein bisschen die Frage, was mache ich eigentlich nach dem Abitur? Da gab es hier das Angebot der Mitarbeiterinnen-Schulung. Also ein Angebot als Ehrenamtliche in der Kirche, sich schulen zu lassen, gleichzeitig ein halbes Jahr lang zusammen zu leben, zu arbeiten, zu lernen. Und das habe ich gemacht, 89 nach dem Abi. Und daran schloss sich ein einjähriges Praktikum in Südafrika an. Und während dieser Zeit hatte das Missionswerk entschieden, Frauen am Missionsseminar als Vollzeitstudentinnen aufzunehmen.
Warum war das was Besonderes?
Naja, weil es knapp 150 Jahre vorher, die Jahre davor, Jahrzehnte nur Männer gab, die hier studieren durften. Es gab immer wieder Anfragen von Frauen, aber es wurde begründet, entweder theologisch oder dann auch, dass Frauen nicht für den Dienst im Ausland geeignet sein sollten.
Wie ist das Gefühl damals für dich gewesen, als du dann in diesen Kreis von Männern, du bist, glaube ich, nicht alleine als Frau da gewesen, aber wie war die Situation, die Atmosphäre damals? Ich kann mir vorstellen, dass man auch sowas wie Kreise stört.
Genau, also wir waren damals zu dritt. Sonny W. Förster und Niki Lüdemann und ich. Wir verteilten uns auf drei Kurse aufgrund unserer Voraussetzungen durch Abitur oder Berufsausbildung. Und die Atmosphäre war zum einen sehr tastend. Wie geht man miteinander um? Und manches Mal auch erniedrigend. Es gab dann so Karikaturen am braunen Teppich. Oder Sprüche wie, wir Frauen würden das Niveau des Unterrichts senken.
Das ist nicht wahr. Das war wirklich so, ja?
Ja, das war wirklich so und es war auch nicht witzig. Also heute lacht man drüber, aber es war schon eine Atmosphäre, die ja, es nötig machte, dass Vermittlung und Gespräch zustande kam. Und ein Argument, warum das so holprige Anfangsruckeleien gab, war zum Beispiel, dass wir verstehen müssten, die Personen, die hier vorher waren, also seit 150 Jahren gab es einfach hier nur Männer. Wobei die Dozenten, die Studenten, mit denen wir unterwegs waren, natürlich nicht 150 Jahre alt waren.
Denke ich mir doch. Von welchem Jahr reden wir? In welchem Jahr spielte das Ganze?
Wir reden von 1991.
Das ist schon ein hartes Stück.
Ja, im Rückblick ja. Wobei es sich innerhalb weniger Jahre normalisierte. Also es wurden immer mehr Frauen zum Studium zugelassen. Bald gab es die erste Seniorin, also sozusagen Studierendensprecherin mit Heike Zösche. Das war dann nach wenigen Jahren Normalität geworden.
Aber wie hat sich das denn für dich angefühlt? Ich meine, das hört sich ja schon ziemlich derbe an, was da so passiert ist. Hast du mehrfach überlegt, vielleicht da abzubrechen?
Tatsächlich nicht, weil ich dachte, es ist einfach für alle ein neuer Weg. Mich hat das gemeinschaftliche Leben und Studieren schon begeistert und ich dachte, da kann eigentlich nur was Gutes draus werden, solange es jetzt nicht krasse Unterbrechungen gibt. Also das waren für mich nicht die Stolpersteine, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich was anderes. Denn ich war fasziniert von dem Gedanken, irgendwann im Ausland arbeiten zu können als Pastorin. Wobei wir ersten Frauen eben auch eine Verzichtserklärung zu Beginn unterschreiben mussten, dass wir keinen Rechtsstreit vom Zaun brechen, wenn wir nicht als voll anerkannte Theologin im Ausland später oder in den Partnerkirchen arbeiten würden.
Kein Skript, kein Filter, no bullshit. Mission out of control.
Du warst tatsächlich dann die erste Frau, die vom Seminar, Missionsseminar damals, abgegangen ist. Also die erste Frau, die ordiniert wurde.
Genau, im Jahr 2000, genau.
Das war damals, ich erinnere mich noch, mit Margot Kessmann, die dich ordiniert hat, ist das richtig?
Genau, das war so eine spontane Idee meines Mannes. Der hat gesagt, wie wäre es denn, wenn wir mal die Landesbischöfin dazu fragen. Und sie hat sich gerne bereit erklärt. Das war ein schönes Fest, Ordination in Peter-Paul, wo ich jetzt heute ja auch arbeite. Ne?
Wie war das dann, als du dann fertig warst? Wie ging das dann weiter? War das relativ schnell klar, wohin ihr geht, was ihr oder was du dann auch machen willst?
Es war zu der Zeit klar, dass die El-Kusfu, also die evangelisch-lutherische Kirche, Ural, Sibirien, Ferner Osten, händeringend nach Mitarbeitern, und jetzt sage ich auch wirklich Mitarbeitern, suchte. Und wer damals zu der Zeit aus dem Missionswerk nicht ganz klar sagte, ich gehe auf keinen Fall nach Sibirien, dann war das sozusagen gesetzt. Und du, Dirk, weißt ja noch, wir sind uns ja begegnet 1998, in den 10 Wochen, die wir als Ehepaar gesagt haben, wir müssen da einfach mal jetzt schnuppern. Wie ist das in Russland? Ich hatte wirklich absolute Klischeevorstellungen. Es ist dunkel, es ist kalt, die Bären laufen auf der Straße rum. Mein Mann faszinierte die Weite. Ne? Also Moskau ist weit, der Zar ist weit. Ich kann machen, was ich will.
Ich war schon ein paar Mal in Russland und ich fand dieses Land unglaublich faszinierend. Natürlich bin ich das erste Mal auch mit diesen Klischeevorstellungen. Jetzt kommt der Bär, alle trinken nur Wodka, so ist es ja gar nicht. Ne?
Nein, so ist es nicht. das mit dem Wodka,
Ja, okay.
Genau. Nein, es ist nicht so. Es ist, also unser erster Besuch 98, das war im November. Wir kannten die Sprache nicht, die Kultur nicht. Das war schon sehr ernüchternd, weil diese Plattenbaulandschaft und das Wetter, es war wirklich grau und trist. Und diese oftmals ja verschlossenen Gesichter auf der Straße, Mäntel eingepackt, so dieses Gefühl, der großen Beklemmung, fand ich, lag schon auf dem Land. Oder habe ich so gespürt. Und dann sind wir aber einmal in Krasnojarsk in eine kleine orthodoxe Kapelle gegangen. Licht, viel Gold, Kerzenschein. Ja, das war so ein Ort, da gab es, das war wie so ein Kleinod, wie ein Aufleuchten. Und für uns war die Begegnung 98 damals so mit den Menschen vor Ort, gerade in den Gemeinden, diese Herzlichkeit, diese Offenheit, dann doch, wenn man mal eine Türschwelle überschritten hat oder wenn man in Gemeinderäumlichkeiten war, es gab ja keine Kirchgebäude, sondern so eine Gemeindewohnung, das Miteinander, ob, dass man sich versucht zu verständigen, auch wenn man die Sprache nicht teilt. Es half sehr, in den ersten Tagen ein Stadtfest, Tag des Bieres, Dien Biwa, wo wir mit drei anderen aus der Gemeinde Frauen dann aufs Stadtfest gingen, und nach dem zweiten, dritten Bier war die Verständigung irgendwie dann doch auch absolut problemlos möglich. Sehr schön.
Du hast es gerade schon angesprochen, die Russen sind unglaublich tolerant, auch so, wenn es um andere Religionen geht, und es ist zum Teil ja sogar staatlich vorgeschrieben, dass man Religionen tolerieren muss. Hast du das auch gesehen, gespürt, wie tolerant man wirklich ist im Ausland?
Also im Blick auf die Religion habe ich so erlebt, dass es sehr davon abhing, mit wem man im Gespräch war. In Abakan wurden wir einmal an Heiligabend vom orthodoxen Priester angerufen, weil er einen Sterbefall hatte und in den Unterlagen plötzlich im Gespräch mit der Familie auftauchte, dass dieser Mann lutherisch getauft war, und dann hat er den sozusagen an uns übergeben. Das war was Besonderes. Oder in Novosibirsk, wo wir das Jubiläum unseres Gemeindebethauses gefeiert haben, bekamen wir Unterstützung von der russisch-orthodoxen Baubrigade, weil damals in den 60er Jahren die deutschen lutherischen Gemeinden die orthodoxe Kirche vor Ort mit Literatur, christlicher Literatur unterstützt hat. Das war ein Geben und Nehmen. Schwieriger war es manchmal innerlutherisch, mit der evangelisch-lutherischen Kirche in Sibirien, die einfach Frauenordination kategorisch bis heute ablehnen. Und da war ich natürlich ein rotes Tuch für sie.
Rotes Tuch. Wie bist du damit umgegangen? Also da muss man ja dann lernen, mit umzugehen in der Situation, oder?
Ja, auf jeden Fall. Man kann ja unterschiedlich damit umgehen, fliehen, standhalten, Gegenangriff. Als ich in mein Amt eingeführt wurde, 2006 in Novosibirsk, gab es einen Vertreter dieser selbstständig lutherischen Kirche, die gegen die Frauenordination ist. Und dieser Pastor hatte auch schon eine Rede vorbereitet, die er auch so hielt, gegen die Frauenordination. Und dass jetzt also die Gemeinde auf Abwege kommt und in die Hölle. Es ist ja noch sehr schwarz-weiß dort gepredigt worden. Und da war es interessanterweise so, dass aus den früheren Gemeinden, aus Krasnojarsk und auch aus Abakan, Gemeindeglieder danach aufstanden und ja einfach aufzählten der Gemeinde in Novosibirsk, sagten, worauf sie sich freuen können mit mir. Aber es hat mich wirklich getroffen. Es tat nicht gut. Und dann ist es eine Frage, wie verstehe ich Bibel, wenn der Geist des Herrn auf uns allen ruht? Wie verstehe ich Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit? Aber es war ein Ring. Auch deshalb, weil ich eigentlich keine Austauschpartnerin vor Ort hatte. Denn ich war zu der Zeit in sowohl Ural, Sibirien, Ferner Osten, in dem ganzen Gebiet die einzige ordinierte Pastorin.
Gab es denn Unterstützung dann aus der Gemeinde? Du hast erzählt, dass Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, worauf sie sich freuen können mit dir. Gab es dann auch dort, wo du gearbeitet hast, dann auch Unterstützung aus der Gemeinde? Das eine war ja ein Theologe sozusagen, der es versuchte, theologisch zu begründen, in Anführungsstrichen. Aber wie hat die Gemeinde darauf reagiert, wo du gearbeitet hast?
Die Gemeinde in Novosibirsk musste sich tatsächlich erstmal dran gewöhnen. Das lag aber an ihrer Prägung. Es war eine Brüdergemeinde. Das heißt, das sagt ja schon der Name, auch als wir ankamen, die Gemeinde wurde noch von 3 Brüdern geleitet, offiziell. Sie litten aber an Altersschwäche. Das heißt, es war eine Frage der Zeit. Und ich sag mal, immer wo auch in den anderen Gemeinden keine Männer zur Verfügung standen, machten sowieso die Frauen die ganze Arbeit. Man kann sagen, je weiter, je entlegener die Gemeinde und oft auch je ärmer, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass dort eine Frau als Predigerin oder als Gemeindeleiterin, wenn auch nicht offiziell beauftragt, aber doch geduldet war und ihren Dienst tat. Und das war schön, Solidarität. Also wir haben zum Beispiel überregionale Frauenseminare angeboten, eben für Gemeindeleitende. Und ja, das war eine Stärkung.
Immerhin warst du 11 Jahre dort. Und in dieser Zeit hat sich ja sicherlich auch was verändert. Kannst du kurz umreißen, was sich verändert hat in dieser Zeit? Für dich persönlich, aber auch im Gemeindealltag.
Ja, ich glaube, die Gemeinden gewöhnten sich daran, dass auch eine Frau Gottes Wort vermitteln kann. Ich merkte das an einer größer werdenden Anzahl von persönlichen Nachfragen in Glaubensfragen. Und das ist interessant, weil ja eigentlich das Individuum in Russland, zumindest zu meiner Zeit, eher nicht so im Vordergrund stand. Das heißt, wenn Menschen fragten, wie können wir denn unseren Glauben leben? Und wegkam von, wie ist es denn richtig, hin zu, wie passt es denn zu heute und zu uns? Und sogar manchmal noch darüber hinaus, wie erreichen wir vielleicht auch noch andere Menschen? Und bleiben nicht stehen bei dem, naja, die Kinder wollen sowieso nichts von Gott wissen. Wo ich dann immer sagte, ja, wenn ihr das auf Deutsch ihnen versucht zu vermitteln, dann habt ihr auch keine Chance. Traut euch in der Sprache, in der ihr auch sonst das Leben lebt.
2 glorreiche Typen, ein Podcast. Dirk Freudenthal und Holger Trocher.
Nur noch mal zum Verständnis. Du sprichst perfekt Russisch wahrscheinlich, ne?
Nein, ich habe einen grottigen Akzent, weil ich das R nicht rollen kann. Aber sonst kann ich ganz gut mich verständigen, ja.
Denke ich das, sonst kommst du ja bei den Leuten gar nicht an. Das ist schnell passiert, ne?
Ja, alles schnell passiert, weiß ich nicht. Alle Seelsorge läuft ja auf Russisch, wenn du einkaufen gehst. Und wir hatten hier tatsächlich noch am Anfang vor unserer Ausreise Unterricht mit Irina Metzger. Und vor Ort wirst du dann ins kalte Wasser geschmissen und musst dich einfach ausprobieren. Und ich ziehe den Hut vor allen, die in unseren Gemeinden nicht weggelaufen sind am Anfang. Aber wir haben sofort gesagt, wir machen es nicht mit Übersetzung, sondern wir versuchen es jedes Mal auf Russisch. Und nur so kommst du an die Menschen ran, so kriegst du was von der Mentalität mit. Und wenn du irgendwann den Humor, glaube ich, verstehst, dann ist es wunderbar.
Wir kommen schon fast zum Ende von unserem Podcast. Ich habe aber noch eine Frage. Die Orte, die du genannt hast, das ist alles irre weit weg. Ich könnte mir vorstellen, da sitzt man da so mit seiner Familie weit weg. Fühlt man sich da zum Teil auch sehr alleine?
Ja, das ist so. Also die nächsten Hermannsburger Mitarbeitenden waren in Indien tatsächlich, Dedekinds. Genau, das war klar, da gab es kaum Austausch. Das Internet half natürlich, beziehungsweise Telefon am Anfang noch, wobei da auch die Frage des, wer hört alles mit, präsent war. Wir hatten aber gute Unterstützung durch eine geistliche Gemeinschaft hier in Deutschland, die uns öfters auch besuchte. Aber ja, es war schon, die Familie war schon so die Kernzelle und das Leben mit den Gemeindegliedern vor Ort. Wir hatten immer wieder jüngere Menschen, verschiedene Menschen, die interessiert waren an Glaube, an Gemeinde, an Kirche und die dann auch eine Zeit lang bei uns mitlebten, richtig mit in der Plattenbauwohnung oder im Haus.
Hast du noch Kontakt zu den Leuten? Teil 1 der Frage. Teil 2, hat sich das geändert, seitdem das russische Regime ein wenig anders geworden ist?
Sehr stark hat sich das verändert, sehr reduziert. Ich habe noch Kontakt, aber die Möglichkeit, tiefer ins Gespräch zu kommen, sind eigentlich im Moment nicht gegeben. Einfach deshalb, weil ich nicht weiß, wo das Gegenüber politisch jetzt steht. Und auch, Stichwort abhören, weil man ja das Gegenüber nicht in Schwierigkeiten bringen will durch Fragen, die zu persönlich sind oder die ihnen dann zum Nachteil gereden können.
Zum Thema Abhören, ist es wirklich spürbar, dass man da überall abgehört wird und dass da überall Kameras hängen und dass die Telefonate eigentlich alle abgehört werden?
Also wie gesagt, wir reden von der Zeit 2000 bis 2011. Da war es schon so, dass wir manchmal von Gemeindegliedern hörten, dass sie vorgeladen wurden, um zu erzählen, was Pfändlers so im Wohnzimmer alles stehen haben und wie das bei denen aussieht. Und unser anderer Kollege, der in Krasnojarsk dann tätig war, der berichtet bei einer Silvesterfeier, was ja die große Feier ist in Russland, dass in der Gesprächsrunde sie sich austauschten, na, wie der damalige KGB sich wohl am heutigen Tag verhalten würde. Und dann klingelte das Telefon und dann hörte man nur, wie eine Sektflasche entkorkt wurde mit einem lauten Plopp und dann wurde wieder aufgelegt. Also konnte man schon davon ausgehen, dass man ja beobachtet wurde, abgehört.
Du bist jetzt seit ein paar Jahren wieder in Deutschland mit deinem Mann. Für mich einfach zum Schluss die Frage, was wirkt für dich nach aus dieser Zeit in Russland und was hast du eventuell an Erfahrung, was kannst du einbringen in deine Arbeit jetzt hier in der Gemeinde?
Ich glaube, eine ganz große Gelassenheit und Flexibilität, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Also, wenn es so ist, dass das Wasserrohr gebrochen ist, dann ist es so und dann gucken wir in der Situation, was wir damit machen. Oder zu schauen, wer ist da, wer interessiert sich für Gemeinde. Ja, das Leben so zu nehmen, wie es ist, ohne Vorbehalte oder ohne zu sagen, es muss jetzt aber so und so laufen. Und das sage ich, die ich eigentlich eine total strukturierte und gerne vorbereitete Person bin. Aber Aufregung, ne, kann erstmal warten.
Wie schön, dass du da warst. Du hast dich im Vorfeld gefragt, was fragen wir dich überhaupt? Es hat sich doch ergeben, dass wir nett über deine Zeit gesprochen haben, oder?
Ja, ihr wart ganz freundlich. Herzlichen Dank dafür.
Dankeschön. Viel Spaß. Was wünscht man denn so einer Pastorin? Was kann man denn wünschen? Gottes Segen.
Perfekt. Ja, nehme ich.
Nimmst du. Dann nimmst du mit. Auch von Dirk.
Gottes Segen und gute Arbeit.
Bis dann. Auch. Tschüss.
Tschüss.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission out of control. Der Podcast des Evangelisch-Lutherischen Missionswerks in Niedersachsen. Mit Dirk Freudenthal und Holger Trocher. Jeden zweiten Freitag neu auf allen gängigen Podcast-Portalen.